Zürich. Dort ist der Milchburgtunnel stadteinwärts wegen eines Unfalls gesperrt.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Donnerstag, der 29. Mai. Unser Schwerpunkt. Begraben unter Schutt. Weite Teile des Dorfs Platten sind zerstört. Die Lage bleibt instabil. Der Bericht zur aktuellen Situation, die Reportage aus dem Lötschental und die geologischen Zusammenhänge hier im Echo der Zeit. Dann Rückschlag für Trump. Ein Gericht bremst seine Zollpolitik aus. Wir ordnen den Entscheid ein und zeigen, wie Trump und seine Anhänger mit Richtern umgehen, die nicht genehme Urteile fällen. Die werden beschimpft und bedroht.
I had threats on a couple of occasions when I was on the bench, but quite honestly, the climate was not like it is now. It's a very, very dangerous climate for judges.
Es sei derzeit sehr gefährlich für Richter, sagt ein ehemaliger Bundesrichter. Schließlich Aufwind für Chega. Die Rechtspopulisten sind nun die zweitstärkste Kraft in Portugal. Wir suchen nach den Gründen für ihren Aufstieg. Das Dorf Platten und mehrere kleinere Weiler in der Umgebung sind fast vollständig zerstört worden. Nach dem Bergsturz und dem Gletscherabbruch. Sorgen macht jetzt der Fluss Lonza, der sich zu einem See aufstaut. Aus Sicherheitsgründen können derzeit weder zivile Kräfte noch die Armee im Bergsturzgebiet eingesetzt werden. Auf beiden Seiten des Tals besteht die Gefahr von Murgängen. In diesen Minuten informieren die Walliser Behörden über die aktuelle Lage. Wir schalten zu unserem Korrespondenten vor Ort später in dieser Sendung. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Lötschentals sagen, sie seien nicht von einem Jahrhundertsereignis getroffen worden, sondern von einem Jahrtausendereignis. Die Betroffenheit im Tal ist groß. Thomas Pressmann berichtet.
Die Kirche von Kippel steht am Rande des alten Dorfkerns. Dunkelbraune Holzhäuser ducken sich drumherum. Viele Bewohnerinnen und Bewohner zieht es heute Vormittag zur Predigt. Mehr Menschen als sonst. Die Leute aus Kippel, das nur ein paar Kilometer vom Schuttkegel entfernt liegt, suchen Trost, so wie diese Frau.
Ja, furchtbar. Alle sind mir erschrocken und ja, gegrinnt und gesagt, das darf nicht wahr sein. Und warum und wieso, aber es gibt keine Antwort.
Keine Antwort auf die Frage, warum es ausgerechnet das Lötschental getroffen hat. Auch dieser Mann aus dem Nachbardorf Verden, das nicht direkt vom Abbruch betroffen ist, sucht nach Antworten.
Wir gehen jetzt einmal zur Mess. Mal da vielleicht ein bisschen Hilfe holen, Stärke holen. Dann werden wir einfach probieren, einen anderen zu stützen. So gut das halt einfach geht.
Eine knappe Stunde später ist die Messe vorbei. Pfarrer Thomas Pfammatten erholt sich im alten Pfarrhaus. Die Predigt war streng und emotional belastend. Auch für ihn, den geübten Redner und Prediger, der es gewohnt ist, in schwierigen und traurigen Momenten zu den Gläubigen zu sprechen.
Ich habe mir jetzt einfach auch die Stimme genommen und das gemerkt. Und ich habe mir einfach Zeit gelassen und ich habe das verstanden. Und auch viele habe ich dann nachher gesehen, auch mit Tränen und so. Und ja, es geht ihnen einfach nach.
Auch er spürt, die Leute wollen Antworten. Vor allem auf die Frage, warum all das geschehen ist. Warum der Berg bröckelt, der Gletscher abbricht und ein Dorf sowie weitere Siedlungen verschwinden. Der Pfarrer setzt auf die Gemeinschaft.
Also ich habe einfach gemerkt, dass die Leute ganz fest, wie sie sich ausdrücken, zusammenstehen, solidarisch sind mit den Menschen von Platten. Das merkt man fest. Und dass auch Leute da sind, die das zum Ausdruck bringen. Und durch ihre Präsenz, durch ihre Gebet. Und ich wünsche mir auch, dass die Plattner das Fest aber spüren.
Dass das ganze Tal hinter der betroffenen Dorfbevölkerung steht. Wobei, praktisch alle sind irgendwie direkt betroffen. Zum Beispiel, weil sie jemanden aus dem Dorf kennen oder selbst eine Wohnung oder ein Stück Land dort besitzen. Heute präsentiert sich das Tal wie auf einer kitschigen Postkarte. Die Felder sind saftig grün, die Wälder dunkel und die Berge schneeweiß. Doch der Schuttkegel, man sieht ihn schon von Weitem, wenn man ins Lötschental fährt. Dieser Schuttkegel hat mehrere hundert Häuser unter sich begraben oder beschädigt. Auch das Hotel der Familie Kalbermatten. Lukas Kalbermatten ist in dem Hotel in Platten aufgewachsen und betrieb es mit seiner Frau. Das Hotel ist verschüttet, die Existenz zerstört. Doch er bleibt gefasst.
Sehr eine unsichere Situation. Andererseits bin ich sehr ruhig. Es gibt emotionale Momente. Ich habe noch nie so viele Leute umarmt wie heute Morgen. Auch zusammen gerannt. Aber ich probiere ein bisschen rational zu sein.
Zu schauen, wie es nun weitergeht. Seine Familie hat im Tal vorübergehend eine Bleibe gefunden. Sorgen bereitet derzeit der See, der sich hinter dem Schuttkegel bildet und das Tal bedroht. Das sei zwar gefährlich, sagt Kalbermatten, den Hotelbesitzer und ehemaligen Gemeindepräsidenten von Platten beschäftigt jedoch mehr die Zukunft des Tals.
Ich habe ein bisschen Respekt davor, dass es doch Leute jetzt wegzieht. Einerseits aus Angst, Respekt, weil es nicht im Platten sein können, aber vielleicht auch, weil es im Wohnraum ein Problem gibt, oder?
Wie es mit dem wichtigen Wirtschaftszweig, dem Tourismus, weitergeht, ist ohnehin ungewiss. Dann stellt sich die Frage, Platten wieder aufbauen oder nicht? Lukas Kalbermatten befürchtet, dass diese Diskussion heftig werden wird.
Wenn man schon gesehen hat, nach Bondo und nach anderen so Ereignissen, was darf den Lawinendamm kosten? Jetzt geht es um ein ganzes Dorf. Habe ich ein bisschen Respekt davor, was in der Schweiz jetzt passiert, oder? Das wird ein Beispiel werden, oder? Was ist es in der Schweiz wert, das Dorf zu erhalten? Und in dieser Diskussion wird es schnell emotional. Und wenn es emotional geht, kann man schnell Menschen verletzen. Bei dem habe ich ein bisschen Respekt, ja.
Der riesige Schuttkegel im Tal ist Tatsache. Er hat Zerstörung gebracht und wirft nun viele Fragen auf. Die Suche nach Antworten hat erst begonnen.
Die Fachleute sprechen von 3 Millionen Kubikmeter an Geröll, die gestern vom kleinen Nesthorn über den Birchgletscher ins Lötschental gedonnert sind und Platten und Ried unter sich begraben haben. Eine unvorstellbare Masse an Stein, Fels, Wasser, Eis und Schlamm. Was ist da geschehen? Inlandredaktor Tobias Gasser hat bei Experten nachgefragt.
Donnert irgendwo in den Schweizer Alpen ein Fels ins Tal, dann kommt er zum Zug. Hans-Rudi Keusen ist ein gefragter Risikoeinschätzer, der Doyen gar, wenn es ums Einschätzen von Gefahren in der Bergwelt geht. Der 84-jährige Geologe erklärt, was in den letzten Tagen ob Platten passiert ist.
Im Prinzip ist es eigentlich ein Gletschersturz, der verursacht wurde durch eine gewaltige Auflast von Bergsturz vom kleinen Nesthorn, also vielleicht 3 Millionen Kubikmeter Felsmaterial, das auf den Gletscher gedrückt haben und den aus dem Gleichgewicht gebracht haben.
Das habe es so noch nie gegeben in der Schweiz.
Es gibt Bergstürze in der Schweiz, historisch Goldau, Elm, Dörfer verschüttet haben, die ähnlich sind, oder? Aber jetzt die Kombination Eis- und Steinsturz, also in dieser Kombination, das ist einzigartig.
Fast 2 Generationen jünger als Hans-Rudi Keusen ist Matthias Huss, Professor für Glaziologie an der ETH Zürich. Er verweist auch auf die Einzigartigkeit des gestrigen Absturzes. Das geschmolzene Eis habe eine entscheidende Rolle gespielt.
Sobald Eis dabei ist, ist sehr viel Wasser dabei und Wasser ist eigentlich wie ein Schmiermittel. Es liegt zwischen den Geröllbruchstücken und mit diesen enormen Drücken, die da aufgebaut wird, während einem solchen Sturzereignis, entwickelt sich dann eben diese gewaltige Dynamik, die man auf den Videos so eindrücklich erkennen kann.
Das Wasser bildete zusammen mit dem Geröll eine wabbelige Masse, die weit rutschte und sich entlang der Talsohle in die Breite ausdehnen konnte. Und so Platten und Ried unter sich begrub. Wasser, geschmolzenes Eis, ist der Klimawandel verantwortlich. Huss ist vorsichtig, den Klimawandel als eindeutigen Täter zu benennen.
Man kann sicher nicht direkt sagen, der Klimawandel ist verantwortlich dafür, dass dieses Ereignis jetzt passiert ist. Ist es schon bestechend, dass wir in den letzten Jahren in den Alpen immer wieder solche großen Kollapsereignisse hatten von Gipfeln, von Bergen. Also ich denke an den Piz Cengalo, an den Piz Scherchen im Engadin im letzten Jahr.
Hinweise gibt es, zumindest der Verdacht auf Beihilfe besteht also. Bei Geologe Hans-Rudi Keusen werden Erinnerungen wach. An Randa im Wallis 1991 unterhalb von Zermatt. Dort hat sein Interesse für die bröckelnde Bergwelt begonnen. Er hat damals vor einem Felssturz gewarnt, mitgeholfen, die Siedlungen zu evakuieren. Einige Dorfbewohner waren skeptisch, Keusen behielt recht. Der Berg stürzte ins Tal. Randa 1991 war die Geburtsstunde der Gefahrenprävention in den Schweizer Alpen.
Das war eigentlich der Auslöser für nachher die ganzen vom Bund her die präventiven Massnahmen, also Gefahrenkarten, für dass die Schweiz eigentlich nachher sehr rasch vorangegangen ist mit diesen präventiven Massnahmen.
Für beide Experten ist jetzt klar, in den nächsten Tagen muss analysiert werden, ob noch mehr Abstürze drohen. Und auch die sich stauende Lonza vor dem Kegel könnte zu einer größeren Folgegefahr werden, Murgänge und Hochwasser drohen. Gleichzeitig träumt die Bevölkerung schon davon, zurückzukehren und das Dorf wieder aufzubauen. Was sagt der Risikospezialist dazu? Hans-Rudi Keussen ist zuversichtlich.
Es ist auch vergleichbar mit den Erdbebenstädten, die ausgelöscht wurden. Die sind wieder aufgebaut worden. Das Leben ist weitergegangen für Generationen. Der Mensch glaubt eigentlich an eine bessere Zukunft und von dort her sehe ich auch eine Zukunft für ein neues Platten.
Ein neues Platten, aufgebaut dort, wo gestern das alte Platten in einer Geröll- und Schlammlawine für immer verschwand.
Wir kommen auf das Thema zurück, später in der Sendung. Die Nachrichtenübersicht nun mit Jan von Doppel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden.
Mit dem Preis werden Personen ausgezeichnet, die sich für die europäische Einigung einsetzen. Er wird seit 1950 vergeben. An der Preisverleihung in der deutschen Stadt Aachen sagte von der Leyen mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die USA:
Es ist an der Zeit, dass Europa erneut aufsteht und das nächste große europäische Projekt verwirklicht. Die nächste große Ära. Unser nächstes großes, einendes Projekt muss von einem unabhängigen Europa ausgehen.
Der internationale Karlspreis ist dieses Jahr erstmals mit 1 Million Euro dotiert. Von der Leyen hat angekündigt, das Geld für Projekte zugunsten ukrainischer Kinder verwenden zu wollen. Die USA wollen Visa für Studierende aus China widerrufen. Das hat Außenminister Marco Rubio angekündigt. Unter den chinesischen Studierenden seien auch solche mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas oder mit Studienfächern in kritischen Bereichen. China kritisiert diesen Plan. Das chinesische Außenministerium fordert die USA auf, sich konstruktiver für stabile bilaterale Beziehungen einzusetzen. Tesla-Gründer Elon Musk arbeitet nicht mehr für die US-Regierung. Sein Einsatz als besonderer Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende, teilte Musk in der Nacht mit. Seit Amtsantritt von Donald Trump durchleuchtete Elon Musk in dessen Auftrag das US-Budget nach Sparpotenzial. Sein Vorgehen sorgte dabei zum Teil für heftige Kritik. Bereits vor einem Monat hatte Musk angekündigt, seine Arbeit als Kostensenker der US-Regierung zu reduzieren, um sich wieder mehr um seine Unternehmen zu kümmern. Die israelische Regierung will im besetzten Westjordanland insgesamt 22 zusätzliche Siedlungen errichten. Zum Teil handelt es sich um neue Siedlungen, zum Teil um Außenposten, die ohne staatliche Bewilligung gebaut wurden und nun legalisiert werden sollen. Aktuell gibt es im Westjordanland über 100 jüdische Siedlungen. Rund 500.000 Menschen leben dort. Die Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal. Israel hat das Westjordanland zusammen mit dem Gazastreifen und Ostjerusalem im Nahostkrieg von 1967 erobert. In Nepals Hauptstadt Kathmandu haben tausende Menschen demonstriert für eine Wiedereinsetzung des Königs. Rund 20.000 Demonstrierende seien auf die Straßen gegangen, berichten Nachrichtenagenturen. Es sind die ersten solchen Demonstrationen in Nepal, seit es vor rund 2 Monaten zu Ausschreitungen kam und 2 Menschen ums Leben kamen. 2008 hat Nepal die Monarchie offiziell abgeschafft. 2 Jahre zuvor hatte König Gyanendra nach großen Straßenprotesten seine Macht abgegeben.
Sport. Nach der überraschenden EM-Silbermedaille des Schweizer Kunstturnteams vor zwei Tagen gab es heute im Mehrkampffinal der Frauen keine Schweizer Top-Platzierung. Sportredaktor Jan Zürcher.
Die einzige Schweizer Finalistin Annie Wu turnte sich heute an der Europameisterschaft in Leipzig auf den 16. Rang und dies bei ihrem allerersten europäischen Einzelfinal der Karriere. Die 22-Jährige holte sich am Sprung, Stufenbarren und am Schwebebalken viele Punkte, eine Medaille war jedoch außer Reichweite. Europameisterin wurde die Titelverteidigerin, die Italienerin Manila Esposito. Und bei den French Open steht die Tenniswelt Nummer 1 Jannik Sinner in der dritten Runde. Der Italiener schlug den Franzosen Richard Gasquet klar in 3 Sätzen und beendete so die Karriere des 38-Jährigen. Dieser hatte bereits vor dem Turnier bekannt gegeben, nach dem Heim Grand Slam zurückzutreten. Richard Gasquet debütierte vor 23 Jahren auf der Profitour, gewann insgesamt 16 Titel und war in seiner besten Zeit die Tenniswelt Nummer 7.
Zurück zu Jan von Dobbel, die Wetterprognose.
Morgen scheint ganztags die Sonne. Nach rund 10 Grad in der Früh steigt die Temperatur beidseits der Alpen auf 26 bis 30 Grad.
Echo der Zeit. Hier geht's weiter mit einem Gerichtsentscheid gegen die Zollpolitik von Donald Trump. Das dürfte seinen Kampf gegen die Justiz weiter anfachen. Mit dem Erstarken der Rechtspopulisten in Portugal. Und wir verfolgen die Informationsveranstaltung der Walliser Behörden zur Lage im Bergsturzgebiet und informieren Sie dann umgehend. Und wieder hat ihn ein Gericht zurückgepfiffen. Das Gericht für internationalen Handel in New York hat fast alle von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle als rechtswidrig eingestuft. Eine herbe Niederlage für Trump, der teils massive Zölle gegen andere Länder verhängt, respektive angekündigt hatte, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz. Die Regierung will das Urteil weiterziehen. Frage nun an unseren USA-Korrespondenten Andrea Christen. Wie begründet das Gericht seinen Entscheid gegen die Zölle?
Ja, gemäß US-Verfassung ist es Sache des Kongresses, Zölle zu erheben, aber das Parlament hat gewisse Kompetenzen dem Präsidenten übertragen. Donald Trump stützte sich mit einer ziemlich gewagten Interpretation auf dieses Notstandsgesetz von 1977. Er erklärte, die ungleichen Handelsbeziehungen mit dem Ausland seien eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, auch für die US-Wirtschaft. Und er hat dann im Alleingang eben flächendeckende weltweite Einfuhrzölle eingeführt. Die Regierung wurde verklagt und dieses Bundesgericht kam nun zum Schluss, Trump habe seine Kompetenzen überschritten und gab ihm 10 Tage Zeit, diese Zölle zu stoppen. Die Regierung könnte versuchen, aufgrund einer anderen gesetzlichen Grundlage die Zölle wieder einzuführen. Möglich, aber eher unwahrscheinlich ist, dass Trump den Kongress auffordert, Zölle zu erheben. Und Sie haben es bereits gesagt, die Regierung geht in Berufung, vielleicht auch mit dem Ziel, diese Frage vor den obersten Gerichtshof zu bringen, wo konservative Richterinnen und Richter in der klaren Mehrheit sind.
Was bedeutet das Urteil für Trumps Handelspolitik?
Zuerst einmal sind die meisten Zölle fürs Erste gestoppt, solche gegen Kanada, gegen Mexiko, gegen China, aber auch die weltweiten Zölle, die Trump am 2. April am, wie er ihn nannte, Tag der Befreiung verkündete und dann wieder abschwächte. Das gilt auch für die 10% Einfuhrzölle auf Schweizer Produkten. Trump wollte für die USA günstigere Handelsabkommen schließen, aber sein Druckmittel, die Zölle, sind jetzt deutlich geschwächt worden. Ich kann mir vorstellen, dass die Dringlichkeit für die Handelspartner der USA zu verhandeln jetzt abnimmt. Trump wollte mit den Zolleinnahmen auch Steuersenkungen auffangen, die die Republikaner planen. Auch dieses Vorhaben ist in Frage gestellt. Das Urteil könnte aber auch die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen. Im Weißen Haus sitzt bereits ein Präsident, der Zölle ziemlich chaotisch ankündigt, einführt, dann wieder zurücknimmt. Nun sind auch die Bundesgerichte ein Teil dieser Gleichung geworden und abzuschätzen, welche Zölle nun wie lange gelten, könnte noch schwieriger werden.
Und wie reagiert das Weiße Haus?
So wie es zu erwarten war, es sei nicht an, Zitat, ungewählten Richtern zu entscheiden, wie mit einer nationalen Notlage umzugehen sei. Stephen Miller, ein sehr ranghoher Berater im Weißen Haus, sprach von einem Justizputsch, der außer Kontrolle sei. Trump und seine Leute versuchen in dieser zweiten Amtszeit die Macht des Präsidenten sehr stark auszudehnen und sie kollidieren in der Folge mit den Bundesgerichten. Die Gerichte sind im Moment häufig die einzige Instanz, die Trump zurückbinden. Und aus dem Weißen Haus scheint eine Anstrengung im Gange zu sein, den Bundesgerichten generell ihre Zuständigkeit, ihre Legitimität abzusprechen. Aus dem Trump-Lager heißt es, Richter würden mit politischen Absichten Trumps Agenda blockieren, obwohl er doch einen klaren Wählerauftrag für seine America First Politik habe. Dieser Vorwurf scheint wenigstens in diesem konkreten Fall nicht gerechtfertigt. Das Urteil gegen die Zölle fiel einstimmig aus, 3-0. Eine Richterin und ein Richter wurden von republikanischen Präsidenten ernannt, einer sogar von Trump selbst.
Andrea Christen, vielen Dank. Das Gericht für internationalen Handel in New York hat also Trump zurückgepfiffen in Sachen Zölle. Wie gehört, kein Einzelfall. Tatsächlich haben die Bundesgerichte den Präsidenten bereits vielfach zurückgebunden, sei es bei der Deportation von Migranten oder bei der Zerschlagung von Bundesbehörden. Im Gegenzug werden manche Richterinnen und Richter von Trump beschimpft, als linksradikale Monster etwa. Zudem werden sie von Trumps Anhängern bedroht. Andrea Christen hat mit einem ehemaligen Bundesrichter gesprochen, der sagt, so etwas habe er noch nie erlebt.
Wer in den USA die Regierung verklagt, gelangt meistens zuerst an einen von hunderten Bezirksrichterinnen und Richtern, die über das ganze Land verteilt sind. John Jones war 19 Jahre lang ein solcher Bundesrichter. Der damalige Präsident George W. Bush hatte ihn 2002 ernannt. Seit jeher würden sich Präsidenten im Privaten über richterliche Entscheide aufregen, sagt Jones. Auch Drohungen seien nichts Neues.
I had threats on a couple occasions when I was on the bench.
Ich selbst wurde einige Male bedroht, aber ehrlich gesagt war das Klima damals nicht so wie heute. Es ist für Richter sehr gefährlich geworden.
It's a very, very dangerous climate for judges.
US-Medien berichten von Bombendrohungen gegen Richter, von Hass auf sozialen Medien, davon, wie Richter zu Hause Pizza-Bestellungen erhalten, im Namen von Daniel Andel, des Sohnes einer Richterin, der 2020 erschossen wurde. Die offensichtliche Botschaft lautet, wir wissen, wo du wohnst und wenn du nicht spurst, könnte dir das Gleiche blühen wie Daniel Andel. Das ist wirklich beängstigend. Die meisten Richter, mit denen ich spreche, akzeptieren das Risiko, das mit dem Amt verbunden ist. Aber sie machen sich fürchterliche Sorgen um ihre Familienangehörigen.
They're dreadfully concerned about their family members.
Die beispiellosen Angriffe von Trump und seinen Verbündeten haben dieses Klima wenigstens befeuert. Auf X, ehemals Twitter, forderte Milliardär Elon Musk die Amtsenthebung von Bundesrichtern und er verbreitete den Namen und ein Bild der Tochter eines Richters weiter. Selbst Justizministerin Pam Bondi griff in Fernsehinterviews Richter an.
The Attorney General of the United States.
Die Generalstaatsanwältin, die einzelne Richter verunglimpft, das ist in unserem Rechtssystem einfach nicht angebracht. Damit wird fast verneint, dass die Gerichte ein gleichberechtigter Teil der Gewaltenteilung sind. Das ist eine Folge der Theorie der Trump-Regierung, wonach die Regierung die anderen Gewalten dominiere.
And this is a function of the Trump administration's theory where the executive predominates over the other branches.
Aus dem Weißen Haus hat sich ein Schwall von präsidialen Dekreten ergossen und die Regierung wurde gemäß ABC News alleine in den ersten 100 Tagen mindestens 220 Mal verklagt. In der Folge wurde die Regierung vielfach von Bezirksrichtern gestoppt, wenigstens vorläufig. Landesweit gültige einstweilige Verfügungen von einzelnen Bezirksrichtern werden schon lange kritisiert. Doch die Trump-Regierung gehe weiter.
If a United States federal judge of a co-equal branch, a life-appointed judge, told you you had to do something as an attorney, as an officer of the court, you did it.
Bundesrichter gehören zu einer Gewalt, die mit der Regierung auf Augenhöhe ist. Bundesrichter sind auf Lebenszeit ernannt und früher, wenn ein Richter etwas entschied, leistete die Regierung Folge. Aber die Trump-Regierung hat auf geradezu atemberaubende Weise entschieden, dass Urteile von Bezirksgerichten und Berufungsgerichten wenig Bedeutung haben. Zur echten Verfassungskrise würde es kommen, wenn ein Urteil des obersten Gerichtshofs missachtet würde. Im Moment sieht es noch so aus, als wolle die Regierung weiter ihre Spielchen mit den tieferen Bundesgerichten spielen, sich aber an Entscheide des obersten Gerichts halten.
They'll continue to play games with the lower courts, but they'll abide by the Supreme Court of the United States.
Bundesrichter werden vielfach in Konservative und Liberale eingeteilt und teils als verlängerter Arm der Politik wahrgenommen. Und auch Demokraten haben Richterinnen und Richter schon hart kritisiert. Doch Trumps Angriffe sind heftiger und persönlich. Seit Jahren attackiert Trump, der sich selbst als Justizopfer sieht, Richter. Auch solche, die gegen ihn selbst Urteile fällten. Vielleicht auch deshalb ist das Vertrauen der US-Amerikaner in ihre Gerichte an einem Tiefpunkt angelangt.
If the public loses faith in the
Wenn die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Justiz und deren Fähigkeit verliert, fair zu entscheiden und Recht zu sprechen, begeben wir uns auf einen gefährlichen Pfad, an dessen Ende Richterentscheidungen keine Bedeutung mehr haben. Richter so zu verunglimpfen, wie es diese Regierung tut, ist schlicht unverantwortlich und gefährlich. Das ist ein Angriff auf das Gefüge unserer Demokratie.
It's dangerous, but it's also, you know, kind of tears at the fabric of our democracy.
Die Bundesgerichte verfügen über keine eigenen Machtmittel. Selbst vor den Drohungen können sich die Richter nicht aus eigener Kraft schützen. Die zuständige Behörde untersteht dem Justizministerium und damit jenem Präsidenten, der Richter linksradikale Verrückte oder Monster nennt.
Und nun das Neueste zur Lage im Bergsturzgebiet im Lötschental. Die Walliser Behörden haben auf 18 Uhr eingeladen, um über die Situation zu informieren. Mit dabei ist auch Regionalredaktor Thomas Pressmann. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Thomas Pressmann, wie beurteilen die Behörden die Gefahrenlage?
Als nach wie vor sehr gefährlich. Die Lage ist angespannt. Denn der Berg, der bröckelt weiter, der Gletscher zerfällt. Und das hat sich ja schon gestern Abend ein großer Stausee oberhalb des Schuttkegels gebildet. Der Pegel, der steigt nun an und überflutet weitere Häuser. Die Behörden, die rechnen nun damit, dass dieser See diese Nacht schon überlaufen könnte. Das Problem dabei, könnten Murgänge entstehen. Eine Evakuierung weiterer Gebiete wird geplant. Und das weiter unten im Tal, eigentlich schon im Walliser Haupttal, im Rhonetal, halten die Behörden eine Evakuierung auch für möglich. Namentlich geht es um Gampelsteg, wo möglicherweise die Menschen weg müssen. Einzelne Gebäude im Lötschental hier wurden zudem schon evakuiert.
Was lässt sich zum Ausmaß der Schäden sagen?
Die sind enorm. Der Schuttkegel, der ist groß, gigantisch groß. Geröll, das Eis, das Gestein, dieser Kegel erstreckt sich über 2 Kilometer. Und der Kegel ist auch sehr dick. Auf dem verschütteten Dorf Platten ist die Schuttschicht teilweise 200 Meter hoch. Die Kirche, die ist vollständig verschwunden. Aber eine Zahl, was das alles kosten wird, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Die kann wohl derzeit auch niemand nennen. Zudem wird noch immer eine Person vermisst. Die Suche, die wurde heute Nachmittag vorübergehend eingestellt, denn für die Suchtrupps wurde es zu gefährlich, denn ja, noch immer bröckelt der Fels, noch immer fällt Eis vom Gletscher.
Und wie geht es denn nun weiter?
Die Suche nach der vermissten Person soll wieder aufgenommen werden, wenn es die Situation erlaubt. Und sonst liegt das Augenmerk nun eben beim Schuttkegel und beim Stausee, der sich gebildet hat. Derzeit wird geklärt, was man da beim Stausee machen kann. Die Armee hat zudem ihre Vorbereitungen für einen Einsatz hier im Lötschental intensiviert. Wasserpumpen, Bagger und anderes Räumgerät wurde in die Region gebracht und auch der Zivilschutz ist mobilisiert. Aber aus Sicherheitsgründen kann die Armee, das wurde hier deutlich gesagt, gerade an der Medienkonferenz, die gerade noch läuft, aus Sicherheitsgründen kann die Armee eben noch nicht ins Katastrophengebiet einrücken, also direkt zum Schuttkegel und zu den betroffenen Siedlungen dort, denn die Gefahr ist einfach noch zu groß, die Lage hier im Lötschental zu instabil.
Informationen von Thomas Pressmann direkt aus dem Wallis. Vielen Dank. Die Informationsveranstaltung der Behörden dauert noch an. Wir hören natürlich weiter zu, bündeln die Informationen und sind dann um 19 Uhr nochmals zu hören mit einer zweiten Echo-Sendung. Die Glückskette hat eine Sammelaktion gestartet für die Betroffenen im Lötschental. Spenden kann man unter anderem auf der Webseite glückskette.ch. In Portugal ist die rechtspopulistische Partei Chega nach Auszählung aller Wahlzettel zur zweitstärksten Kraft im Land geworden. Chega heißt so viel wie «Es reicht». Vor allem die Stimmen aus dem Ausland haben zu diesem Rekordergebnis geführt. Regieren wird in Portugal zwar weiterhin die Mitte-Rechts-Regierung von Luís Montenegro, doch dass Chega jetzt die Sozialisten erstmals links liegen lässt, das ist ein wichtiger symbolischer Sieg für die junge Partei. Zu verdanken hat sie ihn nicht zuletzt dem Sinneswandel beim Thema Migration. Marc Alemann berichtet.
Auf dem Papier hat André Ventura diese Wahl nicht gewonnen. Doch er wird am Wahlabend in Lissabon als Sieger gefeiert. Ventura ist der Kopf der rechtspopulistischen Chega, die Portugal im Sturm erobert hat.
Nós,
Heute können wir mit Gewissheit erklären, dass die Zwei-Parteien-Herrschaft in Portugal vorbei ist, sagt er. Was ein überschwänglicher Ventura kurz nach den Wahlen verspricht, ist nun amtlich bestätigt. Chega wird in Portugal die stärkste Oppositionspartei.
Bom dia. O Chega passou a segunda força política do país.
Überholt knapp die Sozialisten, die sich jahrelang an der Macht abwechselten mit der konservativen Mittepartei. Lange Zeit sah sich Portugal als Sonderfall in Europa. Zwei große Mitteparteien, am linken Rand die Kommunisten und eine Handvoll kleinerer Parteien. Eine rechtspopulistische Partei suchte man hier bis 2019 vergeblich. Das sei nun endgültig vorbei, sagt António Costa Pinto. Er lehrt am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Lissabon und er befasst sich seit über 40 Jahren mit der portugiesischen Demokratie.
It's not anymore immune. 50 years after.
Wir sind nicht mehr immun. Unsere Demokratie existiert seit 1974 und wir hatten bis jetzt eine Demokratie mit starken anti-autoritären Werten.
With a strong anti-authoritarian values. That's over.
Die Kehrtwende zeichnete sich spätestens vor einem Jahr ab, als Chega bei den letzten Parlamentswahlen 18% der Stimmen gewann. Ein wichtiger Grund für den Aufstieg der Partei sei das Thema Migration, sagt Pinto. Die in den letzten Jahren von den Sozialisten geförderte Einwanderung habe viele Ängste ausgelöst. Die Einwanderung wird nicht aus rassistischen Gründen abgelehnt, aber sie wird für die niedrigen Löhne in Portugal verantwortlich gemacht, sagt Pinto. Ab 2017 strömten Migrantinnen und Migranten aus Brasilien, früheren afrikanischen Kolonien wie Angola und anderen Ländern nach Portugal. Besonders im Süden des Landes sei der Ausländeranteil stark gestiegen, sagt Pinto. Und so wähle der Süden, wo historisch die Kommunisten bevorzugt wurden, heute mehrheitlich Chega. Das Zünglein an der Waage spielten bei diesen Wahlen die Exil-Portugiesinnen und Portugiesen. Zwei der vier für Ausland-Portugiesinnen und Portugiesen reservierten Parlamentssitze gehen nun an Chega. Die Entwicklung entbehre nicht einer gewissen Ironie, sagt Pinto. Portugiesinnen und Portugiesen seien auf der Suche nach Arbeit zu Hunderttausenden ausgewandert. Im ehemaligen Heimatland würden die Immigranten jedoch mit Sorge beobachtet. Die portugiesischen Immigrantinnen und Immigranten in Brasilien stimmen für Chega und ein Teil von ihnen in der Schweiz und Frankreich stimmt ebenfalls für Chega. Portugiesinnen und Portugiesen in der Schweiz sind besonders Chega-freundlich. 46% bevorzugten dieses Jahr André Venturas Partei. In Portugal selber erzielt Chega einen viel tieferen Wähleranteil von 23%. Die diversen Korruptionsfälle, in welche die etablierten Grossparteien in Portugal regelmäßig involviert seien, sorgten ebenfalls für starken Zuwachs bei den Rechtspopulisten, sagt Pinto. Dazu komme eine generelle Frustration über die etablierten Parteien. Und Chega habe immer noch Wachstumspotenzial, meint Pinto.
Chega has undoubtedly still.
Der Unmut gegenüber Mitte links und Mitte rechts ist riesig. Die Portugiesinnen und Portugiesen hätten Angst vor Wohnungsnot, tiefen Löhnen und einem überforderten Gesundheitssystem. Trotz einer wachsenden Wirtschaft fühle sich eine Mehrheit von der Politik im Stich gelassen, ist Pinto überzeugt. Das sieht auch der Chega-Chef, André Ventura, so. Wir haben diese Wahlen nicht gewonnen, aber wir haben Geschichte geschrieben. Nichts werde nach diesem Abend so sein wie zuvor. Für viele Portugiesinnen und Portugiesen scheint bereits dieses Wahlversprechen Grund genug zu sein, Chega auch in Zukunft eine Chance zu geben.
So viel für den Moment. Es ist 18.34 Uhr. Wir sind um 19 Uhr zurück mit einer zweiten Echo-Ausgabe mit weiteren Informationen aus dem Bergsturzgebiet im Lötschental. Verantwortlich für die Sendung heute Lukas Schneider, für die Nachrichten Lukas Siegfried, am Mikrofon Ivan Lieberherr.
Ufert mit SRF 1.
Fritz Neuen am Mikrofon hockt der Ralf Wicki. Einen guten Abend Ihnen. Was sind das für Nachrichten, die erschüttern einem und auch die Bilder, die man sieht? Und wir möchten so gerne etwas machen, wir möchten so gerne ein bisschen Nähe oder Trost schenken, aber ich denke, manchmal hilft es ja einfach zusammen zuzuhören, wenn die Welt ins Rutschen gerottet. Zu etwas ganz anderem.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Entwarnung im Aargau. Auf der A3 Richtung Basel im Bötzbergtunnel besteht keine Gefahr mehr durch Personen auf der Fahrbahn. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 3 Kilometer Stau und 30 Minuten Wartezeit ab Wassen. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Badischer Bahnhof Stau wegen eines Unfalls. Daher Rückstau auf der A3 ab Kliebeck. Und in Zürich ist der Milchbucktunnel stadteinwärts wieder offen, jedoch Stau ab Unterstrasse. Es ist schon fast ein bisschen erlösend, wenn Musik kommt, vor allem solche. Confusion passt irgendwie. Da ist Electric Light Orchestra.
of rain. It's been a perfect day. We're all spinning on our heels, so far away from real in California. We watched the sunset from my car. Your
Guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Di frontiera guardano passare i treni per Tosè.
Grosse persönliche Freude gesehen am letzten Samstagabend dürfen zu sehen, wo die Prix Wallo vergeben worden sind zum 49. Mal. Der wichtigste Preis in der Schweizer Showszene. Natürlich, es hat mich gefreut für alle, für Gardi Hutter, es hat mich gefreut für, die Stubbetengang, wo Volksmusik macht. Es hat mich für alle Persönlichkeiten gefreut aus der Schweizer Showszene. Aber für zwei Menschen habe ich irgendwie so ein ganz besonderes Empfinden gehabt. Natürlich der Emil, weil er ist dreimal in der Sendung gesehen, da im Nachtclub bei mir. Und der Florian Ast hat mich auch sehr, sehr berührt. Ich finde ihn einfach, es ist jemand, der vielleicht ein bisschen schüch ist und manchmal anders überkommt, aber es hat mich sehr berührt, was er da gesagt hat, als er den Preis bekommen hat.
Danke vielmals, dass ich seit über 30 Jahren in diesem Land meine Mundartmusik machen darf. Ich habe sicher auch für viele Schlagzeilen gesorgt in diesen 30 Jahren. Und ich hoffe, dass heute Abend wird eine von den schönsten. Merci vielmals für den Privalo. Ich danke allen, die mir geschafft haben und wenn meine Kinder es zuschauen am Fernsehen, das ist euer Papi.
Sie spüren's, oder?
Mein Leben ist keine gerade Strasse. Ich sehe tausend Kurven. Manchmal fahre ich gerade zu ab.
Ausflüge, das noch wie weit ist das gesehen.
SRF Verkehrsinfo.
In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Badischer Bahnhof Stau wegen eines Unfalls und daher Rückstau auf der A3 ab Kliebeck. In wenigen Sekunden gibt es noch einmal ein Echo.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Donnerstag, der 29. Mai, unser Schwerpunkt. Begraben unter Schutt. Die Situation im Lötschental bleibt instabil. Der Fluss Lonza könnte bereits diese Nacht über den Schuttkegel auslaufen. Die aktuelle Gefahrenlage, die tiefe Betroffenheit der Menschen im Lötschental, die geologischen Zusammenhänge. All das hier im Echo der Zeit. Dann Rückschlag für Trump. Ein Gericht bremst seine Zollpolitik aus. Wir ordnen den Entscheid ein und zeigen, wie Trump und seine Anhänger mit Richterinnen und Richtern umgehen, die nicht genehme Urteile fällen. Sie werden beschimpft und bedroht.
I had threats on a couple of occasions when I was on the bench, but quite honestly, the climate was not like it is now. It's a very, very dangerous climate for judges.
Es sei derzeit sehr gefährlich für Richter, sagt ein ehemaliger Bundesrichter. Schließlich Aufwind für Chega. Die Rechtspopulisten sind nun die zweitstärkste Kraft in Portugal. Wir suchen nach den Gründen für ihren Aufstieg. Der schlimmstmögliche Fall ist also eingetreten in Platten im Walliser Lötschental. Ein großer Teil des Dorfes wurde unter einer Schlammlawine begraben und zerstört. 3 Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial dürften zusammen mit dem Gletscher niedergegangen sein auf das Dorf.